Hallo zu einer neuen Folge von Mehrspieler, bei Darin geht die Welt zugrunde mit mir, eurem Max und Johannes. Hallo Johannes.
Hallo Max.
Und wir reden heute über eine ganze Menge. Es haben sich ein paar Themen angesammelt, nachdem wir letztes Mal doch ein bisschen suchen mussten und uns ganz, nicht ganz sicher waren, na, was machen wir, gab es diesmal ja eigentlich richtig viel, was passiert ist, dadurch, dass The Game Awards und die PlayStation Experience 2015 anstanden. Und auch wenn nicht alles interessant war, haben sich doch ein, zwei Punkte ergeben, auf die wir näher eingehen wollen. Bevor wir das aber tun, ein kleiner Überblick dessen, was wir zumindest oberflächlich ganz interessant fanden, was so auf diesen beiden Ereignissen passiert ist. Johannes, was ist dir denn da so ins Auge gesprungen oder bei dir hängen geblieben?
Dass Konami seinem nicht mehr Angestellten, der doch angestellt ist, Hideo Kojima verbieten kann, einen Award entgegenzunehmen. Es ist herrlich, aber das nur nebenbei. Das Einzige, was wirklich noch halbwegs interessant ist, ist, dass veröffentlicht wurde, dass Psychonauts 2 eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat. Psychonauts war kommerziell nicht so erfolgreich, hat aber über die Jahre einen ziemlichen Kultstatus erreicht. Und deswegen war auch schon lange im Gespräch, Psychonauts fortzusetzen, und das wird jetzt gemacht. Auf der neuen Crowdfunding-Plattform Fig, also die Feige, FIG. Das Besondere an Fig, ich hatte da auch einmal einen Artikel zu geschrieben auf dem Blog, ist einfach, dass ja, dass eine Crowdfunding-Plattform ist, dediziert für Videospiele. Wirklich, da drin stecken einige bekannte Namen, auch von Leuten, die über Crowdfunding, über Kickstarter ihre Spiele finanziert haben, beispielsweise Brian Fargo, Wasteland 2, Tim Schafer natürlich selber mit seinem Double Fine Adventure, und Fergus Urquhart, ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ordentlich ausspricht. Am bekanntesten auch hier beispielsweise Pillars of Eternity, die Kickstarter-Kampagne. Aber das sind Leute, die wissen, wie es läuft. Und das Besondere ist weiterhin, dass man sich als Investor oder Investorin registrieren kann, um Videospiele oder crowdfundete Videospiele eben mit einem höheren Geldsatz zu unterstützen und dann am Ende eine kleine Gewinnbeteiligung zu erhalten. Ja, und das Besondere ist einfach, dass Psychonauts 2 oder Psychonauts 2 über diese Crowdfunding-Plattform laufen wird, was gleichzeitig natürlich auch nochmal ein bisschen Werbung ist dafür. Also das hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Genau, das war es eigentlich, was wir zu den Game Awards sagen können. Die Awards selber, ja gut, ne?
PlayStation Experience ist natürlich nicht viel besser, weil da Sony Werbung für die Marke PlayStation, also die eigene Marke PlayStation macht. Aber zumindest es Abschnitte gab, die sich auf gewisse Sachen konzentriert haben. Also wir haben recht viele VR-Sachen gesehen. Wir haben einige Neuankündigungen gesehen, die zumindest von größerem Interesse sind. Hashtag Final Fantasy VII Remake. Da sind dann tatsächlich auch ein paar Sachen, über die es aus meiner von meiner Seite her zu sprechen gäbe. Eben gerade das Final Fantasy ist eine große Sache, weil da ja auch angekündigt wurde, dass es in Episoden rauskommt.
Tatsächlich, sorry, wenn ich kurz einhake, tatsächlich wurde das ja nicht auf der PlayStation Experience gesagt, sondern in einer Pressemeldung kurz danach, ja.
Das sagt auch viel aus. Die wollten einen
Ja,
möglichen
definitiv,
Hype-Sturm
ja.
auch nicht kaputt machen. Es ist auch ganz lustig, also wenn man so eine Zeittafel sich anguckt, wie die Leute eigentlich fast nur positiv ausgerastet sind. Klar, es gibt immer ein paar, die sagen, warum ändern die das Spielsystem? Auch wenn es schon vor Wochen gesagt wurde. Also, ich will doch einfach nur dasselbe Spiel mit besserer Grafik. Ist valide, aber wird nicht passieren. Das weiß man spätestens jetzt nach dem Video. Aber die anderen waren alle, oh, sieht so gut aus, sieht so gut aus, oh yeah, oh. Es kam so heimlich still und leise hinterher, dass das Spiel in mehr als einem Teil rauskommen soll. Teilweise haben sie gesagt, weil es aus Platzgründen nicht möglich sei, weil das Spiel zu massiv groß wäre. Sage ich jetzt einfach mal nichts zu, weil wir es nicht wissen.
Naja, ich meine,
Meine
wenn du
innere
dir
Stimme will
anschaust.
Bullshit rufen.
Ja, also, aber du musst natürlich auch bedenken, ne, wenn du dir das anguckst, die Texturen beziehungsweise die Grafiken, die sind schon anscheinend relativ hoch aufgelöst. Und wenn du bedenkst, wie viele verschiedene Hintergründe und so weiter und so fort Final Fantasy VII einfach hatte. Ich meine, das ist damals ja auf wie viel CDs erschienen?
Auf dreien.
Ach, doch nur.
jetzt völlig unabhängig davon, dass es aufgeteilt wurde und dass es so heimlich still und leise gemacht wurde, weil die genau wussten, dass niemand sich wirklich über diese Meldungen freuen wird, ist es, dann bleiben wir jetzt einfach mal kurz dabei, weil kann ja am Ende vielleicht nochmal, falls wir noch was haben zu den PlayStation Experience, finde ich das ganze System ganz interessant, weil dieser Trend mit den Episoden wird ja eigentlich in erster Linie, glaube ich, nur mit Telltale verbunden.
Hauptsächlich, ja.
Aber an und für sich haben wir da eine Spielereihe, die das jetzt schon seit zumindest ihrem Teil 2 macht. Assassin's Creed. Wir haben ja ganz viele Spiele, die, man kommt nicht drum rum, Johannes. Aber wir haben, und ich habe damals auch in einem Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, suggeriert, dass Episodenaufteilungen durchaus in meinen Augen Sinn machen können. Und zwar, also natürlich in erster Linie, aber es macht immer alles erstmal in erster Linie für Publisher Sinn. Weil, warum sollten sie es sonst machen? Die wollen ja Moneten. Und dass Spiele einfach kleiner werden, aber dafür eben auch das Preissystem angeglichen wird. Das ist nämlich auch, bin auf Twitter rum unterwegs gewesen und die meisten beschwichtigenden Kommentare zu den Nachrichten, dass Final Fantasy VII aufgeteilt werden soll, war, ja, solange der Preis okay ist. Jetzt kann Preis in Ordnung für jeden ein bisschen variieren. Aber was dann natürlich durchkommt, ist, okay, ihr wollt es aufteilen, dann verlangt aber auch keine Vollpreistitel dafür. Und das wird, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, es ist Final Fantasy VII. Das Traurige ist, dass sie sich das wahrscheinlich sogar rausnehmen können.
Ja, also was sie halt machen könnten, ist, wenn sie quasi den ersten Teil von Final Fantasy Final Fantasy VII veröffentlichen und dann sagen irgendwie 39€, 29€. Und sie wissen halt, ja, die Leute kaufen es ihnen unterm Arsch weg. Wirklich. Weil es einfach Final Fantasy VII ist. Punkt.
Ja, ich meine, Ähnliches haben wir ja schon gesehen. Ich meine, das ist halt die Frage, wie viel kann und wie viel muss, also deswegen, es sind auch für mich wieder beide Seiten, wie viel kann und wie viel muss die Videospielindustrie denn lernen? Also man müsste sich jetzt vielleicht nochmal genauer damit auseinandersetzen, wie viele Leute eigentlich zum Beispiel Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes gekauft haben, als es am Anfang rauskam. Weil zwar jeder rumgeschrien hat, was, 30€, 20€, also 30€ war es, glaube ich, für Xbox One und PlayStation 4, 20€ für PlayStation 3 und Xbox 360.
Und es erschien ja auch auf
jeder hat PC,
übrigens.
Das war der Anfangspreis und jeder hat geschrien, viel zu teuer, viel zu teuer. Aber wenn trotzdem genug Leute es kaufen, und das ist eben die Sache, gerade bei so großen Marken sind wir ja doch am Ende Opfer und kaufen es trotzdem und jammern dann hinterher, dass es ja viel zu teuer war. Und dann sagen kann, naja, das geht allerdings in zwei Richtungen. Ja, es gibt die Ärsche, die zu viel Geld dafür haben wollten, aber warum haben wir denn auch zu viel Geld dafür ausgegeben? Ich meine, zu sagen, ja, aber ich brauche mein Heroin, ist irgendwie keine gute Verteidigung des eigenen Arguments. Weil dann steht man dazu, dass die Nachfrage so hoch ist, dass die Anbietenden sagen können, ja, dann machen wir, boah, komm, noch mal 5€ mehr, probieren wir's.
Naja, man darf dabei ja auch nicht immer vergessen, dass die Publisher ja auch immer einen gewissen Teil an Lizenzkosten beispielsweise abdrücken müssen und so weiter. Und dass die Lizenzkosten jetzt für eine PlayStation 4 höher sind als für eine PlayStation 3, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Steam will ja auch seinen Teil haben. So Episodenspiele können sehr gut funktionieren, aber das Ding ist, dafür müssen wir langsam uns, glaube ich, von unserem gewohnten Konsumverhalten, was Videospiele angeht, entfernen. Vor allen Dingen von Open-World-Spielen, weil Open-World und Episoden, das passt nicht so ganz zusammen. Und Open-World-Spiele im Ubisoft-Stil, wie ich es jetzt mal nennen möchte, die sind momentan der heiße Scheiß. Mit Betonung auf Scheiß.
Das finde ich aber ganz interessant, was du da sagst, weil ich kann es mir leider schon vorstellen, auch wenn ich es ziemlich überflüssig fände. Aber dass ein Spiel zumindest so ähnlich funktionieren kann, hat ja zum Beispiel Witcher gezeigt. Ich hätte kein Problem damit, von dem, was ich bisher gelesen habe, über das Startspiel sowie über die Erweiterung Heart of Stone, dass du ein Grundspiel machst, für das dann auch einen Vollpreis nimmst und dann mit dem guten alten Add-on arbeitest. So ähnlich stelle ich mir Episoden vor. Und wenn du bei einem Erstspiel sagst, also was du vorhin erwähnt hast mit, sie bringen Final Fantasy 7 1 raus, mhm, und nehmen dafür, sagen wir mal, 40 Euro, obwohl es nur, sagen wir jetzt mal, 5 Stunden lang ist. Mhm. Ist jetzt natürlich alles nur geschätzt und aus dem Hintern gezogen. Und wenn sie danach sagen, wenn du Teil 1 schon hast, dann kriegst du Teil 2 sozusagen wie ein Upgrade für 20 Euro.
Nee, ich würde noch ein bisschen tiefer stapeln mit, aber
Ich stapel nicht tiefer, weil wir von AAA reden.
Ja, und wir reden von der Geldmaschine Final Fantasy 7.
Wir reden nicht nur von der Geldmaschine Final Fantasy 7, wir reden von einer Welt, wo du für ein Spiel, das es wird nicht in Zeit gemessen. Und für Journey wird 15 Euro genommen. Punkt. Das ist für mich immer das so, niemand kann mit Zeit argumentieren. Mit Zeit kannst du Preise nicht argumentieren. Und wenn ein Indie-Spiel am Anfang seine 15 Euro nimmt, dann wird kein AAA-Spiel sagen, wir machen irgendwas unter 20 Euro.
Ich sag's ja nur.
Du, ich stimme dir dazu. Und das ist ja das, was ich von vornherein sage, dass das Preissystem nicht funktioniert, wenn sie einfach für Videospiele, das ist ja mein Punkt, wenn sie bei Videospielen sagen würden, wir machen keine Spiele über 20 Euro. Von mir aus sind die Spiele dann auch alle nicht länger als 3 Stunden. Und wen das ankotzt, der darf sich gerne auskotzen, aber normalerweise gibt er halt 60 Euro aus, um ein Spiel zu spielen, das 8 bis 9 Stunden lang ist. Das sind 3 Spiele à 3 Stunden. Muss man sich überlegen. Wenn es da keinen Unterschied gibt, dann ist alles, was die Leute tun, sich einzureden, dass sie was Größeres bekommen für denselben Preis. Und wer jetzt sagt, ja, da kann ich warten, bis es billiger wird, das kannst du bei den billigen Spielen auch.
Naja, ich würde sagen, dass wenn du 60 Euro für die allermeisten Spieler ausgibst, hast du mehr Zeit als 9 oder 10 Stunden. Also vor allen Dingen bei Open-World-Titeln beispielsweise. Aber da muss man natürlich auch sagen, da ist die Spielzeit immer künstlich gestreckt durch die ganzen scheiß Collectibles und so weiter und so fort.
Jetzt stell dir mal vor, du machst einfach als Beispiel Assassin's Creed Syndicate. Mit einer etwas kleineren Map, einer Hauptstory, die nur 2 Stunden lang ist, aber du haust halt trotzdem 50.000 Collectibles rein, dann sind das auch 10 bis 20 Stunden, ja, Spielzeit. Nur
auf jeden Fall.
18 Stunden sind durch die Gegend rennen und Flaschen sammeln.
Also da möchte
ich... Das ist ja jetzt schon der
Fall. Da möchte ich übrigens nochmal, was wir am Montag in den Links gepostet haben, da gab es einen schönen Artikel von videogametourism.at, zum Thema eben Open World, wo genau das im Grunde genommen angeschnitten wird, dass diese Open World Geschichte mit den Collectibles immer zu Lasten der Hauptstory geht. Und das fällt mir momentan auch ganz stark bei Far Cry 4 auf, weil das alles so, das fällt schon im Grunde genommen bei Far Cry 3 auf, aber da gibt's noch sowas wirklich wie eine Story. Aber bei Far Cry 4 ist es halt wirklich so, das ist so unheimlich beliebig. Es gibt zwar irgendwie total wacky Charaktere, aber die kein größeres Narrativ verfolgen. Und wo ich als Spieler dann auch nicht weiß, was soll ich jetzt mit dem Scheiß eigentlich? Insofern, also lest diesen Artikel, der ist echt ganz gut. Insofern gebe ich dir recht, also das, wir reden jetzt aber eher über Preise, weniger über Episodentitel, ne? Dass das da schon gerechtfertigt ist.
Es geht für mich Hand in Hand. Episodentitel funktioniert nur, wenn du ein klares und ein faires Preissystem dahinter hast.
Naja, und wenn du ein Spieldesign hast, was halt das Episodische unterstützt, also Rollenspiele, Adventures, also alle Sachen, die stark narrativ getrieben sind, bei denen würde das ein bisschen Sinn machen sogar.
Mein Problem mit RPGs ist das Übernehmen von Fähigkeiten. Inwiefern das technisch anspruchsvoll wird. Das war ja schon bei, ich meine, du fängst ja sozusagen auch hier, Mass Effect ist ein gutes Beispiel, du fängst ja immer wieder bei Level 0 an, weil Shepard wieder irgendeine Scheiße passiert.
Ja, oder weil es halt einfach Rollenspiele sind.
Ich sehe es tatsächlich eher für Spiele, die eben nicht so viel, also sowas wie Wolfenstein.
Mhm.
Also ein First-Person-Shooter, ein Singleplayer-First-Person-Shooter, sowas wie Metro, sowas wie Wolfenstein, Spiele wie die God of War-Spiele, also auch sowas wie die neueren Castlevania-Spiele. Solche Sachen können an und für sich sehr gut als Episoden funktionieren und wären allemal zufriedenstellender, als dass bei fast jedem dieser Spiele am Ende so ein komisches 10 bis 15 Euro Story-DLC kommt, das dann höchstens eine Stunde lang ist und meistens lieblos mit halbgaren Zwischensequenzen und einer völlig unwichtigen Story aus dem Boden gestampft wird, weil als Teil des ganzen Season Pass Wahns einfach immer irgendein Schrott-Story-DLC mit drin sein musste. Ich meine, bis heute heißt es ja offiziell, dass Grand Theft Auto 5 ein Story-DLC bekommen soll. Das wurde nie, es wurde nie gesagt, dass der nicht kommt. Ich bin auch gespannt, ob wenn es da so Season Pass Sachen gab, ob das für manche Leute dann immer noch im Preis drin ist. Würde mich echt mal interessieren. Aber egal, das ist ja ein völlig anderes Thema dann nochmal. Ich hätte kein Problem mit Episodenspielen. Solange A, du gescheite Abstände hast, weil es nie gut ist, wenn du nicht weißt, wann der nächste Teil rauskommt.
Auf jeden Fall. Wie bei vielen Sachen in der Industrie geht es da sehr stark um Transparenz einfach. Dass man klar und nachvollziehbar argumentiert, das ist unser Plan, so sieht es aus.
Das muss ich dem, also wenn zum Beispiel Hitman das hinbekommt, dann ist es auch, sage ich jetzt mal grob, zumindest von der Planung okay. Also da muss man sehen, wie das funktioniert. Darüber haben wir ja in einem vorigen Podcast, könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr den nicht gehört habt, nochmal genauer reinhören. Da sprechen wir genau über die Pläne, das müssen wir jetzt nicht nochmal ausbreiten. Ich meine, niemand sagt, dass das auf jeden Fall funktioniert. Nur die Alternative ist das, was wir zurzeit haben und die ist jetzt auch nicht gerade so rosig. Weil derzeit sind wir einfach darin, dass wir ein in Anführungszeichen ganzes Spiel rausbringen, wo wir dann aber kleine Schnipsel hier und da immer wieder abmachen, die dann so auf die Spieler losgeworfen werden. Da habe ich lieber ein vollständiges Produkt, das ich mir in Schichten kaufe. Ich betone ja auch weiterhin immer noch, dass die Publisher sich dann viel mehr Mühe mit ihrem Spiel geben müssen. Denn wenn die dich mit Teil 1 nicht packen, mit den ersten, sagen wir mal, 20 Euro, die du ausgegeben hast, dann nehmen sie auch kein weiteres Geld ein. Klar, wir beide sind jetzt nicht ganz so casual, unsere Hörer sehr wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man sich Statistiken anguckt, dann kommst du wieder auf das gute alte, so und so viele Leute haben das Spiel gar nicht beendet. Es gibt immer unglaublich viele Leute, die Videospiele gar nicht fertig spielen.
Ja, wir auch. Wir spielen auch nicht alle Videospiele fertig.
Aber es ist eben so, dass viele Leute Spiele ja auch gar nicht durchspielen. Und das liegt teilweise, denke ich, nicht nur an Zeit, sondern auch daran, dass du irgendwann einfach satt bist. Und dann ist es doch viel schöner, wenn die Leute sich das so in Teilen kaufen können. Und wenn sie wirklich dranbleiben wollen wegen der Story, wie bei zum Beispiel einem Film oder einer Serie und sagen, oh, ich frag mich, wie es da weitergeht, dann freuen die sich doch auch, wenn in einem halben Jahr die Fortsetzung kommt.
Mhm.
Das wäre in meinen Augen auch nicht zu viel. Da würden ganz viele am Anfang rumheulen, so von wegen, was, ein halbes Jahr warten? Aber seien wir mal ehrlich, bei Filmen warten wir 2-3 Jahre und die Leute rasten trotzdem aus, oh, der neue Captain America. Es ist schon wieder über 2 oder 3 Jahre her, dass da der erste Teil rauskam.
Naja, wobei du ja auch nicht vergessen darfst, dass mit diesen ganzen Shared Universe-Geschichten quasi diese Marken in Hollywood ständig momentan warm gehalten werden.
Aber trotzdem auch normalerweise mit einem Abstand von so circa einem halben Jahr. Deswegen sage ich, wenn die Abstände nicht zu groß sind, sondern du immer sozusagen den nächsten Release schon wieder in Greifnähe hast, dann würden sich die Leute auch recht schnell an sowas gewöhnen, glaube ich.
Das einzige Problem ist dann nur noch, dass die Entwicklerinnen und Entwickler beziehungsweise die Publisher tatsächlich dann auch noch sich an ihre Veröffentlichungsdaten halten müssen. Das war bisher ja auch nicht immer der Fall, auch nicht bei Telltale Games übrigens. Ihre Episoden immer ab und zu verschoben, manchmal.
Deswegen stimme ich dir auch zu, dass es sehr wichtig ist, dass es transparente und eben auch glaubwürdige Pläne gibt. Also nicht nur Pläne vom Inhalt her, sondern auch, wann der Inhalt kommt. Und dass die Konzerne dann auch damit arbeiten, weißt du, dann musst du auch mal sagen, dass wenn es zu spät kommt, dass so von wegen, wenn das 2-3 Tage sind, okay, das passiert. Wenn du ankündigst, neue Episode kommt im November raus und dann kommt sie erst Mitte Januar, dann muss man vielleicht auch einfach mal von sich aus sagen, direkt, die Folge gibt's für weniger. Oder wenn ihr das und das gemacht habt, dann gibt's das und das. Ich glaube nicht, dass sie es machen, weil Videospieler Idioten sind und trotzdem die ganze Scheiße kaufen. Und die meisten Publisher halt auch einfach nicht sehr kundenfreundlich, muss man auch sagen. Also ich will es gar nicht wieder nur auf eine Seite schieben. Solange nicht von beiden Seiten da was kommt, wird's auf der Käuferseite immer die geben, die sagen, was, nee, da werde ich doch voll abgezockt und kaufen dann für 100 Euro ihre Limited Edition von Assassin's Creed. Einem Spiel, das du eigentlich in 10 Stunden durchspielen kannst, aber dann 100 Stunden dran sitzen und nichts tun.
Also im übertragenen Sinne nichts tun, weil du tust ja schon was, aber das hat halt keine Konsequenz.
Das tut man halt bei Fruit Ninja und Candy Crush auch. Also das ist wirklich, das ist dann auf dem Niveau.
Das Problem bei Episodenspielen ist ja, das war ja auch so die Strategie von Telltale Games und warum sie ja auch beispielsweise bei Double Fine Broken Age in zwei Teilen veröffentlicht haben, ist, weil diese Episodenspiele sollen ja auch als Finanzierungsgrundlage für die darauffolgenden Teile dienen. Das ist aber nicht, wenn wir jetzt wenn wir jetzt vorschlagen, dieses Episodending auszuweiten, darf das aber nicht darauf hinauslaufen. Weil das ja dann bedeutet, dass wenn ich Episode 1 veröffentliche, ich mich danach erst quasi an Episode 2 setze, beziehungsweise, aber im Grunde genommen muss, wenn du Episode 1 veröffentlichst, schon Episode 3 in der Arbeit sein. Das heißt, da darf, also diese, vor allen Dingen bei einem AAA-Publisher wie Square Enix beispielsweise, kann das ja einfach nicht so laufen. Das ist da nicht denkbar. Bei Telltale Games macht man da ein Auge zu, weil die einfach ein kleineres Studio sind. Und Double Fine hat mit Broken Age einfach Scheiße gebaut. Ne? Aber das ist halt diese Gefahr bei diesen Episodenspielen. Und wenn wir im größeren A-Bereich sind von Studios und Entwicklern, die vielleicht auf Episodenspiele setzen wollen, kann das aber nicht einfach die Sache sein. Weil so entstehen dann auch beispielsweise die Verzögerungen. Ja, also wenn größere Titel als Episode erscheinen sollen, dann Leute klotzen, nicht kleckern und sagen, gebt mir die Episode, das ist okay, aber fangt nicht erst an, finanziert nicht mit der ersten Episode die zweite. Das funktioniert nicht.
Nee, das auf keinen Fall. Also ich meine, das ist, klar, es ist dann auch eine Aufgabe, weil wenn das sein muss, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass wenig reagiert werden kann auf Feedback, weil dann kannst du natürlich nur Kleinigkeiten machen. Du kannst ja nicht plötzlich dann, okay, Episode 2 steht, den Leuten gefällt das und das in Episode 1 nicht. Oh, wie ändern wir das jetzt? Bei einem Telltale-Spiel kannst du mal schnell irgendwie, okay, die Leute haben gesagt, es sind viel zu viele Quicktime-Events, dann kannst du vielleicht mal schnell 2, 3 Szenen schneiden, wo es ein Quicktime-Event gäbe, wo du sagst, okay, das haben wir eigentlich nur reingemacht, damit die Leute aktiv was zu tun haben. Aber anscheinend wollen die Leute gar keine weiteren Reflextests und man verzichtet dann darauf. Bei einem größeren Spiel, klar, ist das kann das schwer sein, dann wirklich großartig was zu ändern. Das geht dann nicht, aber das wäre ja auch okay, weil das Spiel ja in dem Sinne stehen kann. Das Einzige, also wie gesagt, wirklich bei mir läuft's auf eine finanzielle Ebene raus. Also ich kriege das Gleiche für mehr oder minder das gleiche Geld. Also ich sag mal am Ende vielleicht, auf den Gesamtpreis zahle ich dann 10 Euro mehr, als ich vorher gezahlt hätte, wenn ich zumindest alles sofort kaufen würde. Dafür habe ich halt sozusagen, ich kann darauf reagieren, wenn das Spiel mir nicht gefällt. Ich kann zeigen, nö, gefällt mir nicht weiter, ich habe mir Final Fantasy 7.1 gekauft, aber ich bin so enttäuscht, dass ich 2 nicht kaufen will. Wird nicht passieren, weil ich ein Opfer bin. und wird bei ganz vielen anderen auch so sein. Deswegen ist das auch so ein fieses Spiel, um das zu machen, weil das überhaupt kein Gradmesser für die Zukunft ist. Man zahlt erstmal kleinere Beträge, um reinzukommen und kann sich dann entscheiden, drin zu bleiben. Oder, und das macht die Episoden ja nicht weg, man kann ja weiterhin sagen, kauft gleich das ganze Bundle für einen normalen Vollpreis.
Das wäre dann quasi die Wiedereinführung des Season Passes.
Und deswegen glaube ich, dass es für Publisher gar nicht so abwegig wäre, das zu tun. Da ist dann halt die Frage, ob die Käufer das mitmachen. Weil da, ganz ehrlich, darauf läuft's hinaus. Wenn die Käufer das nicht mitmachen, dann setzt sich das auch nicht durch. Aber ich meine, DLCs und Add-ons sind da. Also Add-ons sind eigentlich kein Problem, aber DLCs sind da in einer Fülle wie sonst was. A, weil sie kein großer Zusatzaufwand sind in vielen Fällen, also so ein Bonuskostüm oder sowas. Aber ich würde jetzt einfach mal auch behaupten, dass die tatsächlich doch Geld damit machen. Ich lese auch immer wieder genug Leute, die sagen, oh ja, also den Avatar für mein Xbox-Profil oder mein PlayStation-Profil oder Steam-Profil finde ich so geil, da gebe ich jetzt erstmal, da würde ich schon Euro für ausgeben. Ich da sitze und denke, ihr seid ja bescheuert.
Absolut.
Für eine kleine PNG-Datei.
Ja. Also als bestes Beispiel kann da vielleicht nochmal Payday 2 dienen. Die Entwickler Overkill haben ja sehr einen auf den Deckel bekommen, auch zu Recht, weil sie diese Skins eingeführt haben für Waffen, die man ja mit Echtgeld quasi freischalten kann. Und sie meinten schon nach relativ kurzer Zeit, ja, die Zahlen zeigen uns, das hat sich schon gelohnt, was die Finanzierung angeht. Deswegen wird das System auch erhalten bleiben. Auch wenn es ein Großteil der Leute scheiße findet, es funktioniert anscheinend seltsamerweise. Halten wir aber mal fest, dass es ganz interessant ist, dass Square Enix Final Fantasy VII in mehreren Episoden rausbringt und stellen einfach mal die Frage, auch wenn Final Fantasy VII nicht das beste Spiel ist, was man in Episoden rausbringen kann.
Wenn ich mal ganz weit weggehe und so tue, als wäre ich so hart vorhin in der Dusche ausgerutscht und hätte mir den Kopf angeschlagen, dass ich vergessen habe, wie die Story von Final Fantasy VII ist, dann finde ich genug Plotpoints, wo ich mir denken könnte, Tatsache, also wenn da das Spiel plötzlich aufhören würde und so Fortsetzung folgt, to be continued, dann würde ich schon da sitzen und denken, was passiert denn jetzt? Also an und für sich bietet sich das, wenn du die richtige Struktur hast, bietet sich sowas schon an. Es ist halt die Frage, warum bei einer 20 Jahre alten bekannten Story das Ganze machen? Gut, wir haben den finanziellen Faktor erwähnt, der das natürlich unterstützt. Da scheint es mir auch eine Gameplay-Frage zu sein, aber
ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, weil Square Enix ja ganz offensichtlich das Gameplay noch ein bisschen reformiert, nicht sonderlich behutsam, aber also noch mal ein bisschen neu auflegt, dass sie eventuell auch was an der Story ändern werden. Ich kann es mir vorstellen. Nichts Großes, vielleicht kleine Zusatzepisoden oder sonst irgendwas, kleine Nebencharaktere. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht so ein, zwei Twists geben könnte, die auch Fans der alten Version noch mal so ein bisschen überraschen. Ich kann es mir vorstellen. Also, ich sag nicht, dass das so ist, aber
Ich finde das valide, was du sagst. Weil also zur Zeit geht's auch, in einem Interview hieß es jetzt, ja, wir wollen halt das Ganze zeitgemäß rüberbringen und die Leute sollen zum Beispiel in Midgar, soll es möglich sein, in Bereiche zu gehen, die vorher nicht begehbar waren. Diese Aussage verdichtet für mich die Einschätzung einiger Meinungen, die ich auch wieder im Internet so gelesen habe, dass davon ausgegangen wird, dass Final Fantasy 7.1 in Midgar spielen wird.
Das macht doch Sinn, ja.
Spoiler für alle, die 20 Jahre lang nichts mitbekommen haben von Final Fantasy 7. Am Anfang, der erste Teil findet in einer Metropole namens Midgar statt und endet mit der Flucht aus Midgar, was auch ein perfekter Punkt wäre, um sozusagen Episode 1 zu beenden.
Ja, und überleg mal, du brauchst ja allein 4 bis 5 Stunden, bis du aus Midgar raus bist, ne?
Also je nachdem, wie schnell du bist. Also es geht auch schneller, aber wenn ich jetzt bedenke, dass sie Midgar größer und das sozusagen, dass sie das Spiel in Hubs rausbringen. Also und das sozusagen der Main-Hub mit lauter Sub-Hubs eben Midgar wird im ersten Teil und im zweiten wird es dann ein Teil der Oberwelt, sozusagen ein Kontinent vielleicht. Es ist schon, also darüber könnte man auch stundenlang reden und besonders Final Fantasy VII ist an und für sich eines der, auch wenn es eine freie Oberwelt hat, ist es linear gerade auf der ersten CD sehr, sehr straightforward. Also es gibt wenige Momente, wo du sagen kannst, oh, jetzt kann ich mir aber erstmal hier die lauter Dörfer angucken, sondern nee, du kannst da halt ein bisschen rumlaufen und Monster bekämpfen, wenn du möchtest. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die Riesenfreiheiten hast. Das kommt eigentlich, der Klassiker, immer erst am Ende, wenn du ein Luftschiff hast. Spoiler. Also ich bin wirklich am meisten gespannt, wie sie das mit einem Level-System machen. Wie ist es möglich, wo kann man grinden, wenn man das denn möchte? Nicht, dass ich jemals gedacht hätte, grinden ist der Grund, ein Final Fantasy zu spielen. Aber ja, wie wird dieser Anstieg von Fähigkeiten, wie wird der vermittelt? Wird der noch vermittelt? Wird mit Level-Caps gearbeitet? Leveln die Charaktere automatisch mit der Story? Das sind, also mir macht wirklich eher das Gameplay als die Geschichte, das will ich damit, nachdem du, was du gesagt hast, nochmal sagen. Dass das für mich so der Knackpunkt wird, aber da lassen wir es überraschen, sehr wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass sie die 2017 rausbringen, weil sie Japaner sind und Final Fantasy VII da den 20. Geburtstag hat.
Das wäre natürlich, ja.
Und es erscheint jetzt auch sehr wahrscheinlich, dadurch, dass sie sagen, sie teilen es auf und das in diesem, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, den Gameplay, doch, hast du ja gesagt, du hast ihn gesehen. All diese Szenen waren vom Anfang des Spiels.
Definitiv,
Die sind alle in Midgar. Also keine dieser Szenen war eine, die schon später im Spiel ist, was auch darauf hinweist, dass die Arbeit in erster Linie im vollen Gange ist über den Anfang des Spiels. Auch damals der CG-Trailer waren alle Szenen, die sehr wahrscheinlich nur am Anfang spielen. Da war noch nichts, was über Midgar hinausging. Ja. Da ist dann halt die Frage, ob es dann aber 5 Jahre dauert, bis Final Fantasy VII-2 kommt. Bevor wir uns doch wieder total darin verhängen, es war eine Menge, einfach weil es ein riesiges Spiel ist, also auch mit einer riesigen Geschichte. und mit einem riesigen Nostalgie-Hintergrund und dieses ganze Episoden-Gequatsche. Ja, also ich hoffe, wir konnten euch nochmals eigentlich, das haben wir bei Hitman schon angedeutet in der Episode, nochmals verdeutlichen, was für uns da die wichtigen Punkte sind. Also Transparenz in Sachen Preise, Transparenz in Sachen Timetables. Solange das irgendwie transparent gemacht wird und alles in einem gewissen Fluss ist und nicht von wegen, ja, also vielleicht müsst ihr jetzt wieder 1, 2, 3 Jahre warten, dann bin ich zumindest mal gespannt. Ich versuche einfach nicht zu negativ und zu zynisch zu sein, obwohl es sich wirklich anbietet.
Das fällt dir ja auch manchmal schwer.
In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Rest, Tag, Abend und so weiter. Ihr kennt die Chose. Wir sind nächste Woche hoffentlich mit wieder super spannenden Themen da.
Ich finde, wir haben immer super spannende Themen.
Natürlich, wir haben nur super spannende Themen, sagt mir mein nicht vorhandener Editor gerade. Och, wäre das schön, wenn wir jemanden hätten, der unsere Scheiße schneidet. So, wer unbezahlt für die beiden Legenden des deutschen Podcasts Johannes Hahn und Maximilian Nitzke schneiden möchte, der melde sich bitte bei uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.